Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Christsein verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit dir teilen. Ja, heute geht es darum, dass die evangelische Kirche in Deutschland, abgekürzt EKD, um eine christliche Ethik in Bezug auf den Ukraine-Krieg ringt. Am Reformationstag hielt die EKD-Ratsvorsitzende, also die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, sie hielt eine Rede dazu in der Schlosskirche zu Wittenberg. Und sie wurde mit einem Internet-Shitstorm abgestraft. Gut zwei Wochen später diskutierten der Friedensbeauftragte der EKD, Landesbischof Friedrich Kramer, und die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, in der Thomaskirche Erfurt über dasselbe Thema. Und es lohnt, auf beide Ereignisse einmal einen genaueren Blick zu werfen. Ich werde mich in diesem Beitrag mit der Diskussion zwischen dem Friedensbeauftragten und der Grünen-Politikerin beschäftigen und in einem weiteren Beitrag mit der Predigt der höchsten Repräsentantin der deutschen evangelischen Christenheit. Also am 16. November trafen in Erfurt ein Christ und eine Christin aufeinander, um ihre Positionen zur evangelischen Friedensethik und speziell zum Ukraine-Krieg abzustecken. Die beiden sind offenbar gut bekannt miteinander, denn sie duzten sich. Göring-Eckardt ist nicht nur Grünen-Politikerin, sondern auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und der EKD-Synode. Der Deutschlandfunk berichtete in seiner Sendung Tag für Tag am 18. November über diese Diskussion der beiden und strahlte auch einige Live-Mitschnitte aus. Eine vollständige Aufzeichnung der Diskussion liegt mir leider nicht vor, ich muss mich also auf die vom Deutschlandfunk gesendeten Auszüge beziehen. Erster Punkt, der bewaffnete Samariter. Der erste gesendete Redebeitrag kam von Göring-Eckardt. Ich zitiere: Die Ukrainer, Frauen, Männer, Alte, Kinder sind unter die Räuber gefallen. Und die Frage an uns ist, sind wir der barmherzige Samariter, die Samariterin, wie immer sie wollen? Und helfen wir jetzt unmittelbar, nicht nur mit Waffen, aber auch? Also kurz gesprochen, ja, lass uns derjenige sein, der hilft und der den, der unter die Räuber gefallen ist, nicht liegen lässt und vorbeigeht. Zitat Ende. Göring-Eckardt stützt ihre Befürwortung von Waffenlieferungen also auf Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter, nachzulesen in Lukas 10. Sie möchte dem ukrainischen Volk Barmherzigkeit erweisen und Hilfestellung im Kampf gegen den Angreifer leisten. Doch wird an dieser Stelle jeder, der das Gleichnis kennt, stutzig werden. Denn weder ist im Gleichnis von bewaffneten Angreifern die Rede, noch von einem bewaffneten Samariter, der die Angreifer mit Gewalt in die Flucht schlägt oder seine Waffen dem unter die Räuber Gefallenen zur Verfügung stellt, damit dieser sich erfolgreich verteidigen kann. Das ist auch gar nicht möglich, weil der Angegriffene schon halbtot am Wegesrand liegt. Es geht also in Jesu Gleichnis gar nicht um die Rettung eines Menschen mit Hilfe von Gewalt, sondern es geht darum, dass der Samariter erstmal auf seinem Weg anhält, sich Zeit für den Verletzten nimmt, eine Erstversorgung vornimmt, ihn auf sein Tier lädt und eine Herberge sucht, in der er ihn weiter versorgt. Dort bleibt er über Nacht, beauftragt den Wirt, am folgenden Tag die weitere Pflege zu übernehmen und übernimmt die Kosten dafür. Man fragt sich, wenn man dieses Gleichnis kennt, unwillkürlich, was ist das für eine Schriftauslegung, die Göring-Eckardt da praktiziert? Wie kann es zu solch einer eklatanten Fehlauslegung kommen? Da ich Göring-Eckardt keine bewusste Täuschung unterstellen möchte, kann ich mir nur vorstellen, dass hier der Wunsch der Vater des Gedankens war. Oder anders gesagt, Sie meinte, etwas in der Bibel gefunden zu haben, was ihre eigene Position stützt, und übersieht dabei völlig die strukturellen Unterschiede des biblischen Gleichnisses zur Kriegssituation in der Ukraine. Ich will ehrlich sagen, diese Gefahr ist bei jeder Schriftauslegung gegeben. Man kann auch von selektiver Wahrnehmung sprechen. Und das heißt, etwas flapsig ausgedrückt, man nimmt am biblischen Text nur das wahr, was einem gerade in den Kram passt. Das war mein erster Punkt, jetzt komme ich zum zweiten. Vorsicht vor ethischen Abstraktionen. Friedrich Kramer äußerte sich in der Diskussion so, Zitat: Ich sage als Christ klar Nein zu Waffen, weil Waffen töten. Ich finde den Satz unerträglich, dass Waffen Leben retten, das ist mir eine Verschleierung. Waffen sind zum Töten da. Und die werden auch, wenn wir sie jetzt liefern, sofort dafür eingesetzt. Waffen werden auf jeden Fall den Konflikt verlängern und auch mehr Tote schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch der Feind ein Lebensrecht hat. Wiewohl es nicht einfach ist, das will ich auch sagen. Ich spreche niemandem sein Christsein ab, der sich für Waffenlieferungen ausspricht, weil es eine Ambivalenz ist. Allerdings, um beim Gleichnis zu bleiben, der barmherzige Samariter bewaffnet nicht den unter die Räuber Gefallenen, sondern er hilft ihm zu überleben. Kramer lehnt es also ab, dass Waffen Leben retten. Ich weiß nicht, ob er diese Aussage prinzipiell gemeint hat oder auf die konkrete Situation des Ukraine-Kriegs gemünzt hat. Sollte sie prinzipiell gemeint gewesen sein, müsste man widersprechen. In bestimmten Situationen können Waffen Leben retten. Auch in Kriegen kann das der Fall sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Vernichtung eines Volkes oder einer großen Gruppe innerhalb der Bevölkerung zu verhindern. Auf dieses Thema Völkermord werde ich noch zurückkommen. Dem Einsatz von Waffen könnte entgegenstehen, dass auch der Feind ein Lebensrecht hat, wie Kramer betont. Aber auch diese Aussage ist nicht so eindeutig, wie sie erscheint. Unter christlichem Gesichtspunkt hat Gott zwar jedem Menschen das Leben geschenkt und will es auch dem gottlosen und bösen Menschen gnädig bewahren. Aber von einem eigenständigen Recht auf Leben kann dabei keine Rede sein. Das Leben, unser aller Leben, ist vielmehr eine unverdiente Gnade Gottes. Und Gott kann dem Menschen auch seine Gnade entziehen. Im Übrigen weiß auch das weltliche Recht darum, dass einem Menschen, der andere Menschen mit dem Tode bedroht, im Notfall sein Leben genommen werden kann. Zum Beispiel durch den sogenannten finalen Rettungsschuss durch die Polizei. Man wird also nicht pauschal und abgelöst von der jeweiligen Situation behaupten können, jeder Feind habe ein Lebensrecht. Auch hier gibt es Ausnahmen. Sollte Kramer seine Aussagen konkret auf den Ukraine-Krieg bezogen haben, so könnte ich ihm insofern zustimmen. Die Aussage, dass der Einsatz von Waffen Leben rettet, verschleiert, dass dieser Einsatz viele Menschenleben fordert. Auf die konkrete Situation bezogen wird man feststellen können, ohne eine Verteidigung der Ukraine gäbe es einen souveränen ukrainischen Staat nicht mehr. Andererseits würden ohne eine Verteidigung noch mehr als 10.000 getötete Menschen leben. Und sehr viele weitere wären nicht verkrüppelt, traumatisiert, bis an ihr Lebensende gezeichnet oder hätten all ihr Hab und Gut verloren. Der dauerhafte Einsatz von Waffen schützt also die ukrainische Staatlichkeit, verlängert aber den Krieg und führt dazu, dass mehr Soldaten und Zivilisten sterben, um die staatliche Souveränität der Ukraine zu bewahren. Ich werde darauf noch zurückkommen. An dieser Stelle möchte ich nur festhalten, dass man in ethischen Fragen sehr aufpassen muss, ob man abstrakte Aussagen macht, die angeblich immer und überall gelten, oder ob man eine Aussage über das Handeln in einer konkreten geschichtlichen Situation macht. Die Diskussion um den Ukraine-Krieg wird oft mit abstrakten ethischen Aussagen geführt. Zum Beispiel, töten ist immer falsch. Oder jeder Staat hat das Recht, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Das sind wie Gesetze formulierte Thesen, bei denen die konkrete Situation außer Acht gelassen wird. Auch die 10 Gebote und die anderen Gesetzestexte des Alten Testaments bieten uns keine Handlungsanweisungen für jede denkbare Situation. Solch eine jeden denkbaren Fall regelnde Ethik ist überhaupt nicht möglich. Die biblischen Weisungen stellen aber Eckpunkte dar, an denen man sich in jeder neuen Situation orientieren kann. Unsere Aufgabe ist es daher, immer neu zu fragen, was die biblischen Weisungen in der gegenwärtigen Situation bedeuten. Jesus hat auf diese Weise in der Bergpredigt die 10 Gebote aktualisiert und er hat das Doppelgebot der Liebe als Ziel der Gebote verstanden. Ähnlich hat Paulus die Liebe als Erfüllung des Gesetzes bezeichnet. Alle biblischen Belege findest du übrigens im geschriebenen Artikel. Dritter Punkt, wann liegt ein Völkermord vor? Weitere Stellungnahmen der beiden Diskutierenden, die der Deutschlandfunk sendete, fielen so aus. Ich zitiere Göring-Eckardt. Es geht um Okkupation. Es geht aber auch um die Ausrottung eines Volkes, auch die Ausrottung von Sprache, auch die Ausrottung von Kultur. Das bedeutet, dass Kinder verschleppt werden, Waisenkinder, auf die andere Seite der Grenze. Und wenn wir das vor Augen führen, dann reden wir nicht mehr nur von völkerrechtswidrigem Angriff, sondern dann reden wir tatsächlich von Völkermord. Kramer entgegnete: Ich behaupte, dass sich Pazifisten nicht raushalten. Das ist schon eine Unterstellung. Ich könnte auch sagen, wer Waffen liefert, hält sich raus. Denn wir halten uns ja faktisch alle raus. Und wir wollen uns auch raushalten. Und diese Frage, Katrin, die du aufmachst mit der Frage der Vernichtung eines Volkes, das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Den hatten wir im Kosovo-Krieg auch. Er hat sich dort nicht in der Weise bestätigt. Man kann die Angriffe auf die zivilen Einrichtungen auch anders deuten, auch militärisch deuten. Aber ich glaube nicht, dass das durch Waffenlieferungen besser wird. Also ich würde sagen, sofort Waffenstillstand. Ich muss ja einmal anfügen, dass der Deutschlandfunk eventuell Statements der beiden auch gekürzt hat und dass natürlich nicht alle Statements hier vorliegen. Darum sind die Bezüge manchmal vielleicht nicht so ganz klar. Göring-Eckardt wirft also Russland nicht nur einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor, sondern Völkermord. Das ist in der Tat ein schwerer Vorwurf, der, wenn er richtig wäre, wohl den Einsatz von Waffengewalt nötig machen würde. Darum ist die Frage zu beantworten, wann ein Genozid vorliegt, also ein Völkermord. Nach der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 liegt ein Völkermord dann vor, wenn beabsichtigt ist, auf direkte oder indirekte Weise, Zitat, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Laut Wikipedia. Demnach ist nicht jeder Krieg, bei dem die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird oder Zivilisten umkommen, gleich ein Völkermord. Wikipedia nennt als allgemein anerkannte Völkermorde unter vielen anderen den Völkermord an den Armeniern. 300.000 bis 1,5 Millionen getötete oder deportierte Menschen werden genannt. Außerdem den Völkermord an den syrischen Christen während des Ersten Weltkriegs mit 100.000 bis 250.000 Opfern. und die Völkermorde an den Sinti und Roma sowie den Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Dort spricht man von 220.000 bis 500.000 ermordeten Sinti und Roma und 5,5 bis 6,3 Millionen ermordeten Juden. Des Weiteren wird der Völkermord an den Tutsi in Ruanda im Jahr 1994 genannt mit 500.000 bis 1 Million Opfern. Um einen Vergleich anzustellen: In der Ukraine wurden bisher nach Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte mindestens 6.557 Zivilisten getötet und 10.074 Zivilisten verletzt, Stand vom 13.11.2022. Ein Vergleich mit dem Irakkrieg von 2003 zeigt, dass bei weit höheren Opferzahlen meines Wissens nicht von einem Völkermord im Irakkrieg gesprochen wurde. Nach einer Studie des Genfer Hochschulinstituts für internationale Studien wurden von Januar bis Dezember 2003 39.000 Zivilisten durch Gewalteinwirkung getötet. Die Johns Hopkins Universität Baltimore zählt in den ersten 1,5 Jahren nach dem Angriff auf den Irak bis zu 100.000 zusätzlich Gestorbene. Darin geht es auch um Menschen, die durch die bürgerkriegsähnlichen Zustände nach der Auflösung der staatlichen Ordnung des Irak getötet wurden. Insgesamt liegen die Schätzungen über getötete Zivilisten zwischen 2003 und dem Abzug der amerikanischen Truppen im Jahr 2011 zwischen 100.000 und über 1 Million Menschen. Ich möchte nicht verhehlen, dass ich dieses Zählen getöteter, unschuldiger Menschen, unter denen auch Kinder sind, für ziemlich absurd halte. Denn jeder einzelne getötete Unschuldige ist schon einer zu viel. Man kommt aber unvermeidlich in die Lage des Zählens, wenn Waffenlieferungen an die Ukraine mit einem Völkermord begründet wurden. Angesichts der relativ niedrigen Zahlen getöteter Zivilisten kann aber offensichtlich von einem Völkermord in der Ukraine keine Rede sein. Wer dennoch wider besseres Wissen behauptet, es liege ein Völkermord vor, um seine politischen Ziele durchzusetzen, der macht sich der Täuschung schuldig. Ob Göring Eckardt und andere wider besseres Wissen von einem Völkermord in der Ukraine sprechen, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist diese Behauptung offensichtlich nicht wahr, wenn man von der Definition der oben genannten UN-Konvention ausgeht. Die Wahrheit ist aber gerade in Zeiten des Krieges und der Kriegspropaganda ein entscheidendes Gut. Theologisch ist Wahrheit mehr als die Übereinstimmung einer Aussage mit der Wirklichkeit. Sie ist vor allem ein Teilhaben an der Wahrheit, die Jesus Christus ist, und bezeichnet so die Treue Gott gegenüber, also eine vertrauensvolle, wahrhaftige Gottesbeziehung. Dazu gehört dann auch ein Reden, das weder trügt noch täuscht und das so Frieden stiftet. Im Hinblick darauf, dass Wahrheit immer aus heilen Beziehungen kommt und solche schafft, hat der evangelische Theologe Wilfried Herle formuliert, ich zitiere: Das rechte Wort ist das Wahrheitsgemäße, das Wahrhaftige, das Aufrichtige, das Ehrliche Wort. Denn nur das wahrheitsgemäße Wort gibt Orientierung, schafft echte, lebensdienliche Beziehungen zwischen Menschen, lässt die Vergangenheit und Gegenwart so sehen und stehen, wie sie ist, oder sagen wir vorsichtiger, so, wie sie uns erscheint. Nur das wahrhaftige Wort lässt Zukunft planen und gestalten. Aus Wilfried Herles Buch Ethik im Walter de Gruyter Verlag erschienen, Seite 407. Ich komme zum nächsten Punkt. Welcher Preis ist ethisch gerechtfertigt? Der letzte vom Deutschlandfunk gesendete Redebeitrag kommt von Göring Eckardt. Aber was ist die Voraussetzung für Waffenstillstand? Was heißt das? Wir sehen doch, dass die Waffen, die geliefert worden sind, dazu beigetragen haben, dass die Ukraine sich verteidigen kann, dass Luftabwehr stattfinden kann. Und wie du bin ich ja in der pazifistischen Bewegung in der DDR groß geworden. Ich bin jetzt auch nicht eine, die sagt, das ist aber das Schönste, was ich mir jemals vorgestellt habe, dass wir uns ein bisschen militarisieren. Nein, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht mehr anders können. Und wir haben sie auch selbst mit zu verantworten. Ende des Zitats. Kramer forderte sofort einen Waffenstillstand. Die Frage ist aber, wie man den hinbekommt, wenn beide Parteien ihn nur zu ihren jeweiligen Bedingungen wollen. Helfen könnte nur ein Dialog, in dem beide Kriegsparteien von ihren Maximalforderungen Abstriche machen. Das aber wird von Göring-Eckardt abgelehnt. Sie weist darauf hin, dass die Ukraine sich nur mit Waffengewalt verteidigen kann. Dazu sind auch die vom Westen gelieferten Waffen nötig. Ihrer Meinung nach gibt es keine andere Lösung. Wir können nicht anders, sagt sie, als den Weg militärischer Gewalt zu gehen. Das Argument, dass die Ukraine sich nur mit Waffengewalt verteidigen kann, ist richtig. Es gilt in jedem Kampf gegen einen Angreifer, wenn Strukturen ziviler Verteidigung nicht aufgebaut wurden. Man muss sich allerdings bewusst machen, dass es in der jetzigen Situation des Ukraine-Kriegs nicht einfach darum geht, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet verteidigt, sondern auch darum, dass sie angreift und die von den Russen widerrechtlich besetzten Gebiete zurückerobert. Göring-Eckardt will dies offenbar als Verteidigung verstehen. Die Verteidigung fordert allerdings einen hohen Preis an Menschenleben. Und jeder Staat, der sich verteidigt, muss sich doch fragen, welchen Preis er dafür zu zahlen bereit ist. Wie viel Zerstörung, wie viel Tote und lebenslang Geschädigte will er in Kauf nehmen? Wann ist der Preis zu hoch? Aber auch diejenigen, welche die Ukraine mit Waffen unterstützen, müssen sich die Frage stellen, ob sie den Tod und die Schädigung so vieler Menschen in Kauf nehmen wollen. Diese Frage lässt sich meiner Meinung nach nicht aus dem relativ sicheren Sessel beantworten. Sie lässt sich nur beantworten, wenn man sich vorstellt, ukrainischer Staatsbürger zu sein und als solcher vor die Frage gestellt sieht, ob man selber bereit wäre, in den Krieg zu ziehen oder seine Kinder in den Krieg zu schicken, zum Töten und möglicherweise getötet werden. Um den Preis für den Krieg nicht zu hoch wirken zu lassen, wird der Gegenwert, den man dadurch erzielt, manchmal stark gesteigert. Man argumentiert, dass die Ukraine auch Europa verteidige, weil Russland, wenn es aus der Ukraine nicht vollständig zurückgedrängt werde, früher oder später weitere europäische Länder oder gar NATO-Länder angreifen würde. Das erweckt den Eindruck, als stände im Ukraine-Krieg auch die Zukunft Deutschlands auf dem Spiel. Die Mühe der russischen Armee mit einem militärisch unterlegenen Staat wie der Ukraine lässt weitere Angriffe Russlands aber eher unwahrscheinlich erscheinen, meiner Meinung nach. Doch niemand weiß, was wirklich geschehen würde. So wie ja auch immer wieder eingestanden wird, man wisse nicht, was Putin wirklich wolle. Ich komme zu meinem letzten Punkt, dem Mangel an biblisch-theologischer Argumentation. Wenn ich mich auf die wenigen vom Deutschlandfunk gesendeten Diskussionsauszüge beziehe, stört mich sehr, dass in dieser Diskussion zweier Christen überhaupt keine biblischen oder theologischen Argumente vorgetragen wurden, abgesehen von der verunglückten Auslegung des Samaritergleichnisses durch Göring-Eckardt und vielleicht von Kramers betontem christlichem Nein zu Waffen. Ich weiß natürlich nicht, was sonst noch gesprochen, aber nicht gesendet wurde. Jedoch begegnet mir das Phänomen auch in anderen Gesprächen unter Christen. Biblisch-theologische Begründungen scheinen in den Hintergrund zu treten. Man kommt immer sehr schnell wieder zu politischen Überlegungen, die ihre eigene Logik haben. Auch der Krieg hat seine eigene Logik. Diese unterscheidet sich aber fundamental von einer Logik der Liebe und damit des Friedens. Die Berücksichtigung der konkreten Situation und damit auch politischer Überlegungen lässt sich zwar nicht ausschließen, denn wenn man das täte, würde man ja wieder abstrakte Urteile fällen. Aber die politische Argumentation sollte die biblisch-theologische nicht verdrängen, sondern beide Argumentationen sollten zu ihrem Recht kommen. Das vermisse ich leider, auch in vielen Diskussionen und Wortbeiträgen von Menschen, die einen christlichen Hintergrund für sich beanspruchen. Göring Eckardt meinte, wir können nicht anders, als militärisch einzugreifen. Ich halte das für eine fatale Aussage. Christliche Argumentation rechnet nicht nur mit menschlichem, sondern auch mit göttlichem Handeln. Ja, sie setzt ihre einzige Hoffnung auf das Handeln Gottes, dessen Friede höher ist als unsere Vernunft. Christliches Handeln ist darum nie alternativlos. Es ist auch niemals von machtpolitischen Überlegungen gekennzeichnet, die meiner Überzeugung nach auch in diesem Krieg eine große Rolle spielen. Christliche Ethik wird sich dagegen immer wieder die Frage stellen müssen, wozu ruft mich nicht die politische, sondern die christliche Ethik auf? Welche auf Frieden gerichteten Handlungsweisen legt die Bibel nahe? Wie kann das Leiden und Sterben verringert werden, auch wenn ich selbst möglicherweise leiden muss? Ich meine damit, wie kann ich, wenn ich mich selbst ins Leid hineinbegebe, das Leiden und Sterben anderer verringern? Ist es christlich vertretbar, den Tod vieler Menschen in Kauf zu nehmen, um meine Ziele durchzusetzen? Und wie kann ein Gespräch zwischen den Kriegsparteien angeregt und vermittelt werden? Das alles sind Fragen, die sich eine christliche Ethik meiner Meinung nach stellen muss. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hat sich insofern diesen Fragen gestellt, als sie in ihrer anfangs genannten Predigt zu Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien aufgerufen hat. Darum ist es lohnend, sich ihre Predigt genauer anzusehen. Und dies möchte ich im nächsten Podcast auch tun. Ja, und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!